ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Wir waren in diesem Dezember völlig überrascht, als wir erfuhren, dass Deutschland wieder angegriffen hatte und wir nochmals besetzt werden sollten. Sogar für uns Kinder war das unvorstellbar. Die Deutschen kommen zurück. Das konnte doch nicht wahr sein.
Henri Mignon ist 8 Jahre alt, als deutsche Soldaten im Dezember 1944 sein Heimatstädtchen Bastogne im Osten Belgiens angreifen, das sie gerade erst geräumt hatten.
Und abends schauten wir durchs Dachfenster und sahen, dass der Himmel ganz rot war. Das war das brennende La Roche. Und was die Bomben nicht verbrannten, das verbrannten die Deutschen.
Jeanne Simon erlebt den deutschen Angriff als 11-Jährige in La Roche-en-Ardenne.
Ich musste Toleranz erst wieder lernen, die ich euch Deutschen gegenüber nicht mehr hatte. Das war hart. Das war am Anfang sehr, sehr schwer.
André Gravet stammt wie Henri Mignon aus Bastogne. Er ist 9 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht in der Ardennenoffensive Belgien wieder attackiert. Auch 80 Jahre danach hallen Schüsse durch den Wald bei Rocherath an der belgisch-deutschen Grenze. Soldaten der belgischen Armee trainieren auf dem nahegelegenen Truppenübungsplatz Elsenborn. Das ist Erich Höhnens Revier. Er ist 2 Jahre nach Kriegsende geboren und kennt hier jeden Baum und jeden Strauch.
Ich bin geboren 1947 und damals war der Wald Anfang der 50er Jahre. Da lag noch überall Ausrüstungsgegenstände von allem. Und das war dann natürlich sehr interessant für einen kleinen Jungen zu sehen, was da alles war. Hier wurde ich dann Förster 1980 am 1. Januar. Und dann schon im gleichen Jahr hatte ich Veteranen getroffen. Das war dann, waren die meisten kamen ins Rentenalter, sowohl Deutsche als auch Amerikaner, und kamen hier hin, und ja, um in den Wald reinzufahren oder Informationen zu bekommen, dann fragte man den Förster. Und so habe ich mich dann da hineingearbeitet, immer mehr, immer mehr. Und mittlerweile sind es keine Veteranen mehr, die kommen, es sind mittlerweile schon Kinder und Enkel.
Ihre Väter und Großväter haben rund um Rocherath in den belgischen Ardennen gekämpft. Auf Hügeln, an denen trutzige Steinhäuser mit kleinen Fenstern kleben, in dunklen Fichtenwäldern mit dichtem Unterholz und kleinen Flüsschen. Der Waldboden ist von Vertiefungen durchzogen. Überreste von Schützengräben, in denen sich Soldaten mit Maschinengewehren und Granatwerfern verschanzten, Bombentrichter, Erdlazarette, die gegraben wurden, um Verwundete hinter der Front notdürftig zu versorgen.
Hülsen von amerikanischen Granaten, das ist Messing und das ist eine deutsche Hülse, das war aus Eisen und die waren dann in solchen Behältern.
Längst ist Gras darüber gewachsen. Aber das vernarbte Land zwischen Belgien und Deutschland trägt immer noch deutlich sichtbare Spuren des Krieges. Manche Häuser weisen Einschusslöcher von Maschinengewehren auf, die von erbitterten Kämpfen zeugen. Auf den Soldatenfriedhöfen ringsum liegen Tausende von Gefallenen. Erich Höhnen hat jahrzehntelang versucht, den Toten, die in seinem Wald gefunden wurden, Namen zu geben.
Ja, ganz schrecklich. Also ich habe auch Briefe bekommen. Und also ist ganz, die haben das nie vergessen. Also vor allen Dingen, wenn der Angehörige vermisst war. Das war ganz schrecklich. Man meinte immer, es müsste doch eine Nachricht kommen, es müsste doch sich noch mal melden oder vielleicht, dass man ihn wenigstens finden würde, dass die Ungewissheit weg wäre.
Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an.
Um 5.30 Uhr morgens geht es los. Im Juni 1944 sind die Alliierten in der Normandie gelandet. In den Wochen danach haben sie sich Richtung Osten vorgekämpft und die deutschen Truppen zurückgedrängt. Belgien ist seit September 1944 befreit. Aber ein Vierteljahr später bringen die Deutschen den Krieg ins Land zurück, nach Rocherath, gleich hinter der Grenze, und bald danach auch zu Henri Mignon nach Bastogne, 40 Kilometer weiter landeinwärts.
Wir gingen zur Schule und daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Der Lehrer stand auf der Schwelle und sagte, habt keine Angst, aber geht wieder nach Hause und kommt ein bisschen später wieder. Tatsächlich sind wir erst etwa ein Jahr später wiedergekommen, die längsten Ferien meines Lebens.
Auch André Gravet lebt in Bastogne mit seiner Mutter und seiner älteren Schwester. Am 16. Dezember haben deutsche Truppen die Grenze zu Belgien überschritten. Zwei Tage später erreichen sie das Städtchen.
An dem Montag ging ich zur Schule. So kurz vor Weihnachten war Prüfungszeit. Ich musste in Naturkunde etwas über Maulwürfe schreiben. Und irgendwann kam der Lehrer ins Klassenzimmer und sagte: Kinder, ihr müsst schnell nach Hause. Die Schlacht kommt näher.
Und Reh flieht so überstürzt, dass er zunächst seine Brille und den Aufsatz über den Maulwurf liegen lässt. Beides holt er noch schnell, bevor es losgeht. Das Örtchen La Roche-en-Ardenne, 30 Kilometer nördlich von Bastogne, freut sich schon auf das erste Weihnachtsfest in Frieden nach 4 Jahren deutscher Besatzung. Aber auch dort merken die Bewohnerinnen und Bewohner, dass etwas nicht stimmt. Etwa die 11-jährige Jeanne Simon.
On était en bord de route, on acclamait tous les Américains qui arrivaient.
Als die Amerikaner kamen, haben wir ihnen am Straßenrand zugejubelt. Ein junger Mann hatte meiner älteren Schwester beigebracht: I love you.
Il nous avait appris I love you.
Und als sie kamen, riefen wir ganz arglos I love you. Und einer antwortete auf Französisch: Ihr seid zu klein, um das zu sagen. Aber sie gaben uns Süßigkeiten und Zigaretten und fuhren immer mit Panzern und Lastwagen vorbei. Und plötzlich fragten wir uns, warum kehren die wieder um? Und dann kam ein Amerikaner und sagte zu meinen Eltern: Geht weg, es wird gefährlich.
Als die Deutschen zurückkommen, findet der 8-jährige Henri sie zunächst gar nicht unsympathisch. Sie fahren mit dem Motorrad mit Beiwagen vor wie im Film. Sie schenken seinem Vater Zigaretten. Sie sprechen Französisch.
Un peu plus tard, on a reçu un autre détachement.
Später kam eine andere Abteilung und wir merkten sofort, dass diese Deutschen ganz anders waren. Sehr jung, schwarze Uniformen, arrogant, aufgedreht. Das war die SS. Die Deutschen von der Wehrmacht haben uns sogar gewarnt, dass die gefährlich seien. Einer dieser SS-Männer gab meinem Bruder ohne Grund eine Ohrfeige. Ich erinnere mich besonders an den Weihnachtsabend. Die SS-Männer hatten enorm viel getrunken und alles im Haus zerstört, besonders religiöse Bilder, Kruzifixe. Mama weinte, als sie am nächsten Tag die Folgen dieses SS-Weihnachtsfestes sah.
Sturmgeschütze und Panzer sind in kraftvollem Vorstoß in die vom Feinde besetzten Dörfer eingedrungen.
Elitetruppen der SS und Soldaten der Wehrmacht. In der Ardennenoffensive bieten Adolf Hitler und seine Generäle alle verbleibenden Truppen auf, um die drohende Niederlage im Westen abzuwenden. Im Spätsommer hat die deutsche Führung Pläne für einen Gegenschlag geschmiedet. Wie zu Kriegsbeginn soll der Vorstoß auch diesmal durch das dicht bewaldete Ardennengebirge erfolgen, wo nur schwache amerikanische Verbände stehen. Dabei ist das Unternehmen von Anfang an zum Scheitern verurteilt, sagt John Zimmermann vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Die Würfel waren längst gefallen. Nach den gelungenen Landungen der Westalliierten in der Normandie und in Südfrankreich im Westen, vor allen Dingen der Zerschlagung der deutschen Heeresgruppe Mitte durch die Rote Armee im Osten, war das Schicksal des Deutschen Reiches nun wirklich endgültig besiegelt. Und daran haben nicht einmal die Wehrmachtgenerale selbst gezweifelt, wie sie danach auch in ihren Memoiren geschrieben haben.
Hitler will mit einem Stoßkeil durch das unwegsame Grenzgebiet brechen, die Maas überqueren und Brüssel zurückerobern, sowie die Hafenstadt Antwerpen, wo der alliierte Nachschub ankommt. Ohne den Hafen von Antwerpen können die Alliierten nicht die Mengen anlanden, die sie für ihren weiteren Vormarsch brauchen. Die deutsche Führung plant, die britischen und amerikanischen Truppen zu spalten. Das Ziel, die Westmächte zu einem Separatfrieden zu bewegen, um dadurch frei werdende Verbände gegen die Rote Armee im Osten einzusetzen.
Das operative Ziel der Ardennenoffensive, also die Eroberung des Hafens von Antwerpen und dabei auf dem Weg quasi die Vernichtung von bis zu 30 gegnerischen Divisionen, das ist sowohl aus heutiger Sicht kein realistisches gewesen und aus zeitgenössischer im Übrigen auch nicht. Und auch wenn man in Betracht zieht, dass für diesen Angriff deutscherseits noch einmal alles zusammengekratzt worden ist, was man irgendwie noch materiell und personell zusammenkratzen konnte, blieb es utopisch.
Trotzdem stoßen deutsche Truppen in den ersten Tagen der Offensive weit nach Belgien vor und treiben einen breiten Keil in die Front, der fast bis an die Stadt Dinan an der Maas heranreicht. Schlacht der Ausbuchtung, Battle of the Bulge, heißt die Ardennenoffensive im Englischen. Die US-Truppen werden überrumpelt.
Für die Westalliierten schien es angesichts der Gesamtlage und des deutschen Zustandes, insbesondere im militärischen Bereich und des Vermögens der deutschen Truppen, militärisch völlig unsinnig, wenn überhaupt mehr als nur eine örtlich begrenzte Offensive durchführen zu wollen.
Umso überraschender kommt für die Alliierten der massive deutsche Angriff Mitte Dezember.
Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen.
Die Wehrmacht hat in den Wochen davor an der Südgrenze zu Belgien frische und teilweise von der Ostfront abgezogene Infanteriedivisionen mit 600 Panzern in Stellung gebracht. An diesem Frontabschnitt stehen über 200.000 deutsche Soldaten 80.000 amerikanischen gegenüber. Und auch die sind nur eingeschränkt kampffähig, sagt der Historiker Mathieu Billard, Direktor des War Museum in Bastogne.
Zu Beginn der Schlacht sind das entweder Truppen, die erst seit ein paar Wochen in Europa sind, also Neulinge, oder erfahrene Soldaten, die die Landung in der Normandie mitgemacht haben, aber von den Kämpfen erschöpft sind. Der Bereich wird als ruhig eingeschätzt. Niemand in der alliierten Führung rechnet mit einem deutschen Angriff in den Ardennen.
Amerikaner und Briten kontrollieren schon seit Monaten den Luftraum über Westeuropa. Fast jeden Tag und jede Nacht hören Henri Mignon in Bastogne und Jean Simon in La Roche den ohrenbetäubenden Lärm der B-17 und B-24 Bomber, die zu Hunderten über ihre Dörfer hinweg in Richtung Deutschland fliegen. Aber in der Ardennenschlacht kann die alliierte Luftwaffe ihre Überlegenheit zunächst nicht ausspielen, sagt André Gravet, der die Kämpfe als Neunjähriger erlebt und später General der belgischen Armee werden wird.
C'était d'ailleurs un des points des initiateurs.
Die deutschen Angreifer haben einen Zeitraum mit enorm viel Schnee und Nebel gewählt. Dadurch war die alliierte Luftwaffe nicht einsatzfähig. Außerdem fehlte es in der umzingelten Stadt an allem: Lebensmittel, Munition und so weiter. Bis der Himmel aufklarte und ich das einzigartige Bild der Fallschirmabwürfe sah. Bunte Fallschirme fielen, genauso viele in die deutschen Linien wie in die Linien der Alliierten. Und alle stürzten sich auf dieses Manna, das da vom Himmel fiel.
André erinnert sich, dass die US-Soldaten in Bastogne vor allem zwei Dinge suchen: Alkohol und weiße Bettlaken, um sich in der Winterlandschaft zu tarnen. Denn in dieser Schlacht kämpfen Alliierte und Deutsche nicht nur gegeneinander, sie haben es außerdem mit einem gemeinsamen Feind zu tun, der Kälte. Fotos und Filmaufnahmen zeigen, wie sich Truppen durch Schneewehen wühlen, wie Panzer auf dem Eis abrutschen, wie Fahrzeuge im Matsch stecken bleiben.
C'est beaucoup du brouillard, de la neige fondant.
Nebel, Schneematsch. Während der gesamten Schlacht herrscht eine düstere Stimmung. Im Dezember sind die Tage sehr kurz, es wird sehr schnell dunkel. Das verstärkt den Eindruck von Chaos. Die Kämpfe im Wald sind für alle Soldaten sehr schwierig. Tatsächlich haben einige Einheiten mehr Verluste durch Kälte als durch feindlichen Beschuss.
Die Verluste auf beiden Seiten sind enorm. Die deutschen Angreifer dürfen nicht zurückweichen, obwohl ihre Führung weiß, dass sie auf verlorenem Posten kämpfen.
Den deutschen Truppen wurde, wie inzwischen üblich, von Hitler jeder Rückzug, auch jeder taktische, grundsätzlich verboten, was wiederum bedeutete, dass die westalliierten Verbände die deutschen kämpfen zurückdrängen mussten. Und in der Konsequenz führte das zu teilweise furchtbaren Gefechten mit entsprechend hohen Verlusten, übrigens auch auf der deutschen Seite, die nicht sehr viel niedriger waren als auf der gegnerischen.
Auch die Amerikaner weichen nicht, schon gar nicht aus Bastogne, das weniger militärisch als symbolisch wichtig ist. Als eine deutsche Abordnung US-General Anthony McAuliffe die Aufforderung zur Kapitulation überbringt, lässt der als Antwort ein Schreiben mit einem einzigen Wort aufsetzen: Nuts. Schwachsinn.
Was Bastogne so bedeutend macht, ist die Tatsache, dass hier 18.000 Amerikaner eingekesselt werden. Deshalb ist es für die amerikanische Öffentlichkeit psychologisch sehr wichtig, Bastogne zu halten. Deshalb schicken sie Verstärkung. General Patton durchbricht mit seinen Truppen die Belagerung. Das ist für die Alliierten medial ein großer Coup. So groß, dass Hitler beschließt, Bastogne einzunehmen, als er erkennt, dass die Einnahme Antwerpens nicht mehr möglich ist.
Die Zivilbevölkerung in den Ardennendörfern erlebt nun die volle Wucht der industriellen Kriegsführung. Bisher wurde in der Gegend kaum gekämpft. Bei Kriegsbeginn, 4 Jahre zuvor, haben deutsche Truppen Belgien in einigen Tagen überrannt. Von der deutschen Besatzung hat die Landbevölkerung vergleichsweise wenig mitbekommen. Aber jetzt graben sich die Truppen in den Hügeln und Wäldern ein und liefern sich eine wochenlange blutige Schlacht. Viele Zivilisten sterben durch Alliiertenbeschuss.
Zum Beispiel Ufalis, das irrtümlicherweise zerstört wurde. Malmedy wurde dreimal bombardiert, obwohl es schon von den Amerikanern gehalten wurde. Eigentlich sollten sie das nicht weit entfernte Zülpich bombardieren, aber sie haben sich geirrt und Malmedy angegriffen. In einigen Städten hat es enorm viele Tote gegeben. Zunächst konnten die Menschen noch fliehen, sie zogen in die Nachbardörfer und die wurden zurückerobert und dabei gab es die meisten zivilen Todesfälle.
Ufalis, Malmedy, Saint-Vit. Insgesamt werden bei der Offensive 2500 belgische Zivilisten getötet. Dorfbewohner und Bewohnerinnen stehen zwischen den Fronten. Eine schreibt in ihr Tagebuch: So eine Angst habe ich noch nie gehabt. Wie lange mögen wir noch im Kampfgebiet liegen? Im Dorf die Amerikaner und im Wald die Deutschen. Die Kinder sehen Dinge, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. André aus Bastogne ist mit seiner Familie im Gewölbe eines Konvents untergekommen. Gegenüber geht ein Warenlager, das die Amerikaner als Lazarett nutzen, in Flammen auf. Er hört Schreie von Verwundeten und erinnert sich an eine Krankenschwester, die den US-Truppen geholfen hat.
Bei den Aufräumarbeiten fanden wir sie wieder. Ein Balken hatte sich vom Dach gelöst und ihren Körper in zwei Hälften geteilt. Der untere Teil war völlig zerschmettert, aber ihr Kopf war unversehrt. Daran erinnere ich mich immer noch. Dieses Bild hat mich sehr geprägt.
La Roche-en-Ardenne wird bei Bombardements fast völlig zerstört. Die elfjährige Jeanne wird im Haus der Nachbarn von einem Angriff überrascht.
Das Haus zitterte wie bei einem Erdbeben. Irgendwann wurde die große Tür durch den Luftdruck abgerissen und wir saßen in Trümmern, im Staub. Wir erstickten fast. Als wir rausgingen, war das ein anderer Planet. Alle Bäume zerfetzt, anstelle des Schlosses ein klaffendes Loch. Ich sagte zur Nachbarin: Wir haben kein Haus mehr. Und sie antwortete: Ja, aber ihr lebt. Und sie hatte recht.
Um zu überleben, müssen sie essen. Aber Nahrung und Wasser sind knapp. Jeanne ist in La Roche mit anderen Familien im Keller des Schlosses untergekommen. Dort ist die Not groß.
Pater Guillard, der Pfarrer von La Roche, hat uns die Absolution erteilt, weil es so gefährlich war. Eines Tages brachte er eine Frau aus einem anderen Keller mit. Die hatte eine Schachtel Zucker. Das hat uns gerettet. Und meine Schwester und ich haben mehr Zucker gegessen, als wir sollten. Am nächsten Tag brachte sie ein Brot. Mein Gott, ich glaube, Mama hat ihr das bis zu ihrem Tod gedankt. Es war unvorstellbar. Wir hatten nichts.
In Bastogne sucht André in Feuerpausen nach Essbaren für die Menschen in seinem Keller. Ein herumlaufendes Schwein oder eine Rationskiste der Amerikaner, die er mitgehen lässt. Henris Familie ist besser dran. Sein Vater ist Förster. Sie leben auf einem kleinen Bauernhof außerhalb von Bastogne mit Kaninchen, Hühnern und Schweinen. Wir mussten nicht verhungern, sagt er. Aber am Tag, als die Deutschen abziehen, bricht Henris Welt zusammen.
Le 15 janvier.
Am 15. Januar war es plötzlich ganz still. Alle Deutschen hatten sich zurückgezogen. Mein Vater ging nach draußen, um Schnee zu holen und zu schmelzen und ein heißes Getränk zu machen. Eine Granate schlug ein und ein Schrapnell traf ihn in die Brust. Er konnte noch zum Haus laufen, umarmte uns, fiel hin und war tot. Wir gingen in den Keller, weinten und beteten. Plötzlich hörten wir Hallo und dachten, die Amerikaner seien da. Aber es war ein SS-Mann mit der Pistole in der Hand. Er stand lange vor uns. Schließlich verschwand er ohne ein Wort.
Andres Vater kehrt nach Kriegsende zurück zu seiner Familie, aber als gebrochener Mann. Die Nazis hatten ihn ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt, weil er abgeschossenen Piloten der Alliierten geholfen hatte.
Wir saßen in der Küche. Die Tür ging auf und mein Vater kam rein. Mein Vater wog ursprünglich 100 Kilo. Er war eine Naturgewalt. Als er nach Hause kam, wog er noch 45 Kilo. Dieses Bild meines Vaters in der Tür, noch in seiner Sträflingskleidung, das bleibt. Das ist für mich ein wirklich schmerzliches Bild.
Kurze Zeit später stirbt Andrés Vater an Entkräftung. Am Tag seiner Beerdigung beginnt der junge Mann mit den Prüfungen für die Kadettenschule, um die Offizierslaufbahn bei der belgischen Armee einzuschlagen. Henri hat auf dem Bauernhof bei Bastogne mit besonderen Folgen der Schlacht zu kämpfen. Er ist den Deutschen, die das Haus seiner Familie mit Beschlag belegt hatten, zu nahe gekommen.
Wir schliefen auf dem Boden neben den deutschen Soldaten und die waren total verlaust. Die Folge war, dass wir auch Läuse bekamen. Nach der Schlacht wurden alle in der Kirche vom amerikanischen Gesundheitsdienst mit DDT behandelt. Wir waren ganz weiß, die Läuse waren tot, aber 10 Tage später wieder da, weil die Eier nicht abgetötet worden waren. Damals hatte fast jede Familie einen Ofen fürs Brotbacken. Wenn der Ofen noch warm war, legte man die Kleidungsstücke hinein. Das hat gewirkt, aber mit dem Ergebnis, dass wir alle in halbverbrannten Kleidern herumliefen.
Trotz ungünstigster Verhältnisse kämpfen unsere Soldaten mit einer unerhörten Erbitterung.
Allen Durchhalteparolen zum Trotz sind die deutschen Truppen abgerückt und haben sich hinter die Grenze zurückgezogen. Damit ist in Belgien der Krieg endgültig vorbei. Für Deutschland war er schon vor Beginn der Ardennenoffensive verloren, sagt der Militärhistoriker John Zimmermann.
Trotzdem wurde der Krieg auch 1945 weitergeführt, jetzt eben mit noch jüngeren, noch weniger ausgebildeten und stetig dürftiger ausgerüsteten Soldaten. Wenn es also so schien, als ob die Ardennenoffensive ein weiterer Tiefpunkt deutschen militärischen Handels gewesen sein müsste, so war sie ex post betrachtet eigentlich nur ein Menetekel für all das, was an sogenannter Kriegführung noch kommen sollte und am Ende ein weiterer Höhepunkt der skrupellosen militärischen Unternehmungen der deutschen Wehrmacht und ihrer Generale.
Erich Höhnen arbeitet schon lange nicht mehr als Förster im Wald bei Rocherath an der Grenze zu Deutschland, aber er sieht weiter so aus. Olivgrünes Hemd, hellgrüne Jacke, schwere Schuhe. Jahrzehntelang hat er in seinem Wald Spuren des Krieges dokumentiert, Helme, Essgeschirr, Erkennungsmarken. Deutsche und Amerikaner kommen immer noch. Veteranen wollten verstehen, warum sie in einer militärisch sinnlosen Schlacht kurz vor Kriegsende leiden und warum so viele ihrer Kameraden sterben mussten. Angehörige möchten nachvollziehen, was ihre Väter und Großväter auf diesen Hügeln in Eis und Schnee durchgemacht haben. Um den Lebenden zu helfen, sucht Erich Höhnen nach dem, was von den Toten übrig ist.
Und dann, wenn wir auch welche gefunden hatten, immer mit, wie man die Archäologen sieht im Fernsehen, mit kleiner Kelle und einem kleinen Pinsel, wieder alles sauber gemacht und dann mit dem Metallsuchgerät, ob man nicht einen Ring findet oder etwas anderes. Und dann nachher für die Identifizierung, dann gab es ja, Haarfarbe, Augenfarbe, was auf der Unterlage stand, das spielt keine Rolle mehr. Aber dann zum Beispiel die Größe, dann war die Schuhgröße, die hatte noch immer die Schuhe an, wenn das passte, war ja auch wieder positiv. Dann war, wir hatten bei einem, auf der, den Musterungsunterlagen waren auch vermerkt, erlittene Verletzungen. Und da war einer, der hat als Jugendlicher beim Footballspielen sich auch das Schienbein gebrochen. Das ist verheilt, der kommt hier an die Front, bleibt tot, liegt 50 Jahre im Boden. Und wenn dem Schienbein, dann sieht man noch den Wulst, wo der Knochen gebrochen war. Und dann war natürlich das Wichtigste das Zahnbild.
Lonnie Holloway finden Sie in dem unwegsamen Gelände erst 55 Jahre nach Kriegsende. Der US-Soldat wurde zu Beginn der Offensive in seinem Gefechtsstand erschossen. Ein ehemaliger Kamerad, der neben ihm kämpfte, gibt den entscheidenden Hinweis.
Er hat dann flüchten müssen und er hat das aber sehr detailliert beschrieben. Dann sind wir mit der Suchgruppe gekommen, haben hier gesucht, hatten das dann auch gefunden. Da ist das Loch hier neben. Ja, alles abgesucht, da war nichts. Ja, dann rundherum gesucht, dann war hier 3 Meter oberhalb, war noch eine Vertiefung. Da zeigte das Metallsuchgerät stark an und dann lag schon der Soldatenmantel und da lag der Holloway mit im Grab. Ja.
In Sichtweite davon spürt der Suchtrupp 13 Jahre später die sterblichen Überreste des österreichischen Gefreiten Friedrich Kindler auf. Er ist wie Holloway in den ersten Stunden der Ardennenoffensive gefallen und wird anhand seiner Erkennungsmarke identifiziert.
Und dann haben wir die Tochter ausfindig gemacht. Die ist dann auch hier hingekommen. Es war in der Pfarrkirche war eine Exequien, also Begräbnisfeier. Dann konnte die Tochter ans kleine Grab gehen Und dort öffnete sie die Handtasche und schüttete etwas Erde aus einer Dose, hatte sie mitgebracht aus Wien, damit Papa ein bisschen in Wiener Erde ruht.
Der Wehrmachtssoldat Kindler und der US-Leutnant Holloway lagen wenige Meter voneinander entfernt in ihren Gräben. Ihr jeweiliges Gegenüber nahmen sie nur als Feind wahr. Das ist bei den Überlebenden, die sich in den Wäldern und auf den Hügeln der Ardennen als Gegner gegenüberstanden und sich später wieder dort treffen, anders.
Habe ich nie erlebt, dass da Ressentiments waren. Ich würde fast sagen, im Gegenteil. Wir hatten einen deutschen Panzerführer, der wurde abgeschossen hier in Rochorath neben dem Wasserturm. Und ich kannte ihn schon lange Jahre, kannte auch einen amerikanischen Offizier, der eine Panzerabwehrkompanie befehligte. Und es stellt sich heraus, er war das oder er hat auf jeden Fall den Befehl gegeben. Dann waren die beide mal zum 16. Dezember zu der Feier eingeladen. Und die tauschten die Bilder von den Kindern, von den Enkelkindern. Also die waren sich richtig sympathisch, alle beide.
Aber viele Bewohnerinnen und Bewohner der Ardennendörfer können nicht vergessen, was ihnen deutsche Soldaten angetan haben, wie viel Leid die Schlacht über sie und ihre Familien gebracht hat. Jeanne Simon, die Ardennenoffensive als Elfjährige in La Roche und Ardennes erlebt, erinnert an Repressalien unter deutscher Besatzung, an Nachbarn, die verhaftet und in Lager verschleppt wurden.
Als wir sahen, dass die Deutschen Ruhe gaben, nannten wir sie Kartoffelkäfer. Ja, wirklich. Wir nannten die Deutschen Kartoffelkäfer, weil sie Parasiten waren.
Meine Mutter hat die Deutschen bis an ihr Lebensende gehasst, sagt Henri Mignon aus Bastogne, dem die Ardennenoffensive die längsten Ferien seines Lebens bescherte und dessen Vater am letzten Tag der Schlacht getötet wurde.
Es war schwierig für die Leute wegen der Kriegsverbrechen, die in der Ardennenschlacht verübt wurden. Etwa in Bonnier bei Malmedy, wo sie US-Kriegsgefangene massakrierten. Oder in Noville bei Bastogne, wo der Sicherheitsdienst 8 Zivilisten ermordete. Oder das Massaker von Bond, bei dem 32 junge Männer ermordet wurden, darunter Studenten aus Bastogne. Sowas vergessen die Leute nicht.
Auch André Gravé aus Bastogne kann nicht vergessen. Die Eindrücke der Kämpfe vor 80 Jahren sind so präsent, als sei es gestern geschehen, sagt er. Als junger Offizier in der belgischen Armee erträgt Gravé den Umgang mit Deutschen zunächst nicht. Jedenfalls nicht mit Angehörigen der Generation, die er für den Tod seines Vaters mitverantwortlich macht. Das ändert sich erst mit den Jahren.
Dann wurde mir klar, dass es danach andere Generationen gab. Als Belgiens Vertreter bei der NATO saß ich mit Deutschen am Tisch. Und ich habe wieder gelernt, was Toleranz bedeutet, die ich für euch Deutsche nicht mehr hatte. Der Beweis ist, dass wir hier sitzen und das ist mir eine große Freude. Aber es war hart. Am Anfang war es sehr schwer.